Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Und Johannes schreibt ja, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn. Und ich habe mir überlegt, über was sollen wir denn heute Morgen sprechen in diesen Zeiten? Und es gibt so viele Dinge, die wir uns anschauen könnten, aber ich will mal zurückgehen auf unsere Grundlage, auf die Wurzeln und möchte aus Gottes Wort mit euch darüber sprechen, was denn die Grundlage ist, was denn das Evangelium ist. Und in unserer heutigen Zeit gibt es so viele Schwerpunkte, wo Menschen denken, was das Evangelium denn ist. Und gerade in dieser Zeit brauchen wir eine sichere Grundlage, wo die Wahrheit ist. Und die Wahrheit auch die Wahrheit bleibt, weil das ist das Einzige, was uns letztendlich auch trägt und was uns durchträgt. Und wenn wir schauen, wie das Evangelium angefangen hat und wie es dann weitergegangen ist, dann sehen wir große Veränderungen. Wir sehen ja in dem ersten Jahrhundert die Apostel, die Jesus persönlich gekannt haben und die mit ihm gegangen sind und die dann in alle Welt gegangen sind. Und die Frage ist, wie ging es denn dann weiter? Es ist die Gemeinde entstanden, Apostelgeschichte 2. Aber die Gemeinde ist ja gleich wieder zerstreut worden, Apostelgeschichte 8, nachdem Stephanus gesteinigt wurde, hat Gott es so gemacht, dass sie über ganz Judäa und Samaria zerstreut wurden. Und das war Gottes Plan, dass es so geschieht. Das war nicht ein Unfall oder ein Schicksal, sondern Gott wollte das. Wenn ihr mal seht, die Gesetze, die damals gegolten haben im Römischen Reich, das war Gottes Weisheit, weil wir lesen in der Apostelgeschichte, dass sie alles gemeinsam hatten und nicht einer hat gesagt, das gehört mir und sie haben Äcker und alles verkauft. Aber das ist eine Lehre, die gilt nicht generell, ja, weil in der Bibel, wenn wir eine Sache sehen, ein Solitär, dann ist noch nicht eine Lehre. Also wo wir sagen, das müssen wir heute genauso machen. Ja. So gibt es verschiedene Sachen, sonst müssten wir auch vor jedem Abend mal die Füße waschen, ja. Es kommt einmal vor und wir sehen ein Beispiel, was Jesus gegeben hat. Aber die Weisheit Gottes damals war das, dass er die Gemeinde zerstreut hat. Und was haben die gemacht? Die haben das Evangelium verkündigt. Das war Gottes Plan. Das, was sie am Anfang verkauft hatten, das war ein Schachzug Gottes, weil einige Jahre später kam im Römischen Reich das Gesetz, dass kein Jude mehr Eigentum haben durfte an Land. Ja, 70 nach Christus war es sowieso vorbei. Titus hat den Tempel zerstört. Und die jüdische Nation gab es nach Bar Kochba dann 135 nach Christus nicht mehr. Es war verboten, einem Juden ins Land zurückzukehren. Also sehen wir, Gottes Weisheit hat das Evangelium von Anfang an in die Welt geschickt. Zuerst in Judäa, in Jerusalem, Judäa, Samaria. Dann ging es in die griechische Welt, in die römische Welt und dann bis zu uns. Ja. Und wenn die Bibel spricht über Heiden oder über Griechen, sowohl den Juden als auch den Griechen, dann bist du ein Grieche, ja, ein Heide. Ja. Die Juden sind wieder extra. Und deshalb müssen wir uns genau anschauen, was ist das Evangelium für die Heiden und das Evangelium für die Juden, weil das ist auch etwas different. Aber das soll nicht das Thema sein. Was ist das Evangelium für uns? Nach den Aposteln sehen wir, kam eine Generation, die nennen wir in der Kirchengeschichte, das waren die apostolischen Väter. Und die waren im ersten Jahrhundert. Und die apostolischen Väter, die waren noch ziemlich nah dran. Die apostolischen Väter haben das übernommen, was sie gehört haben von den Aposteln und haben das dann aufgeschrieben und haben das auch so verkündigt. Aber schon da zeigt sich, dass manche Dinge aus dem Lot gegangen sind. Nicht so viel, aber manches. Aber ganz krass wurde es dann bei den sogenannten Kirchenvätern. Ja? In den ersten drei Jahrhunderten waren die Kirchenväter. Der berühmteste ist sicherlich der Augustinus, ja, der dieses Wort geprägt hat. Alle Not kommt vom Vergleichen. Ja, solche Dinge kann man ja unterstreichen. Ja. Und es ist oft so, wenn sich Irrlehre eingeschlichen hat, wenn andere Lehren kamen, es ist bis heute so, es ist immer eine Mischung. Ein großer Teil davon ist gut, ist biblisch. Und dann kommt das Gift. Dann kommt das, was nicht mehr stimmt. Und die Mischung ist das Problem. Weil die einen sagen, ja, jetzt guck doch mal hin, ist doch so viel Wahrheit dabei. Ja, und die anderen sagen, nee, wenn ich zu einer Hochzeit eingeladen bin und ich weiß von den 36 Kuchen, die da stehen, ja, da haben zwei Strichnin drin. Ich werde kein Stückle essen. Versteht ihr? Ich gehe. Und so ist es. Und die Lehre hat sich dann verändert bei den Kirchenvätern. Origenes, ja, Montanus, Arianus. Eigentlich die Begründer der heutigen Sekten und Fehlhaltungen, ob das Zeuge Jehovas sind oder die ganzen Fehlhaltungen, sind schon damals da gewesen. Ja? Aber es gab auch in der Lehre die, die das Evangelium richtig verkündigt haben, so wie es Jesus aufgeschrieben hat, so wie es die Apostel aufgeschrieben haben. Das Neue Testament ist ja in dieser Zeit des ersten Jahrhunderts geschrieben worden. Zuerst das älteste Evangelium war Markus. Ja? Und dann ganz am Schluss ist natürlich die Offenbarung geschrieben worden, 96 bis 98. 98 nach Christus ist Johannes dann gestorben. Paulus ist 68 nach Christus hingerichtet worden. Petrus 64, 65, ja. 64 hat Nero Rom abgebrannt und dann eine fürchterliche Verfolgung unter Nero zwischen 64 und 68. Da ist Paulus dann hingerichtet worden durch das Schwert. Und der zweite Timotheusbrief, das Testament von Paulus, ist am Ende dieser Jahre, also 66, 67, in der Gefangenschaft in Rom geschrieben worden. Fast alle Briefe oder alle Briefe sind von Paulus in Gefangenschaft geschrieben worden. Die meisten. Ja, und Paulus war 7-mal in Gefangenschaft. Ja. Aber was ist das Evangelium? Das Evangelium sehen wir am allerdeutlichsten in den ersten zwei Kapiteln der Apostelgeschichte, wo Jesus gesagt hat, was denn die Jünger tun sollen. Und dann in Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist gefallen ist auf die Gemeinde, dann hat dieser Petrus, der ja ein einfacher Fischer war, der hat auf einmal eine Predigt gehalten. Und die Predigt ist gewaltig. Ihr müsst euch mal die Predigten von Paulus, von Petrus, von Stephanus, lest euch mal diese Predigten durch. Weil da steckt so viel Evangelium drin. Und wenn wir in Apostelgeschichte 2, wo die ganze Menge zusammenkam und gesagt hat, ja, wie geht es jetzt weiter? Da sagt der Petrus in Apostelgeschichte 2, 38, nachdem die Tausenden von Leuten, die Männer da gefragt haben, ja, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir denn jetzt eigentlich machen? Ja, da sagt er, tut Buße und glaubt an den Namen Jesus Christus zur Vergebung der Sünden, lasst euch taufen. Ja, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das war der Auftrag. Was haben die gemacht? Die haben genau das gemacht. Und dann lesen wir, Apostelgeschichte 2, 42, ja, sie blieben aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Und Freunde, das ist die Grundlage der Gemeinde. Ja? Das ist, wenn das Gebäude auf 4 Pfeilern steht, dann ist es das. Lehre der Apostel ist heute ganz selten. Ja? Was ist die Lehre der Apostel? Ist das, was die Apostel aufgeschrieben haben? Heute gibt es viele selbsternannte Apostel, die gar keine Apostel sind. Lehre der Apostel sind die Briefe. Das ist die Lehre der Apostel, was Paulus aufgeschrieben hat, Petrus, Judas, ein Halbbruder von Jesus, der sich nicht mal als Halbbruder bezeichnet, sondern sagt, ein Sklave Jesu Christi. Ja, Johannes, 1., 2., 3. Johannes, Jakobus, hochinteressant, auch ein Halbbruder von Jesus. Ja. Dann die Gemeinschaft. Ein Pfeiler, Brechen des Brotes und die Gebete. Also zwei ganz praktische Faktoren. Wir haben hier die Lehre und die Gemeinschaft und das Brechen des Brotes und die Gebete sind die geistlichen Dinge, die wir dann tun. Aber zurück zu unserer Frage, was ist das Evangelium? Wir sehen hier Auswirkungen des Evangeliums. Was haben die gepredigt? Petrus, sehen wir hier, hat gepredigt, tut Buße, lasst euch taufen und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Die haben das gemacht. Und dann hat die Gemeinde gestartet. Und ich möchte etwas sagen zu diesen einfachen Dingen. Wenn Petrus sagt, tut Buße. Wir haben heute oft in den Gemeinden, und die Dinge, die ich jetzt sage, die soll jetzt niemand angreifen, aber zum Nachdenken zu bringen, auch uns selber zu reflektieren, wo stehen wir denn? Wir haben in den Gemeinden oft die Praxis, wir rufen Leute nach vorne zu Jesus. Und bei den Rangern am Ratslagerfeuer, ich habe das so oft mitgemacht, wir sagen, komm zu Jesus, er will dein Freund sein. Und da ist zunächst bei Kindern mal nichts Falsches daran. Aber ich sage euch die Wahrheit, die Bibel sagt, niemand kann einfach zu Jesus kommen und sein Freund sein. Das ist keine Wiedergeburt. Die Bibel sagt, ich brauche Buße, ich brauche Umkehr und ich muss an das Evangelium glauben. Dann kommt es zur Wiedergeburt. Und Wiedergeburt kann kein Mensch machen, kann kein Prediger machen, der einen Aufruf macht, sondern Wiedergeburt wird allein durch den Heiligen Geist gemacht, weil er überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und der Heilige Geist, und Freunde, ich sage jetzt was Hartes, wir haben heute ein Problem weltweit, ein antichristliches Problem, dass der Heilige Geist in die Mitte der Gemeinde gesetzt wird und der Name Jesus rausgeschoben wird. Versteht ihr? Ich möchte jetzt niemanden antasten. Aber es ist ein Problem, wenn wir in der Gemeinde zu 70-80% über den Heiligen Geist argumentieren. Das ist nicht sein Platz. Die Mitte der Gemeinde ist Jesus Christus, der König der Könige, der Erlöser, der uns erkauft hat durch sein Blut. Und was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Er weist auf Jesus hin. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird mich verherrlichen. Versteht ihr? Das heißt, wir brauchen Jesus Christus, das Mensch gewordene Wort in der Mitte der Gemeinde. Jesus ist das Wort und das Wort Gottes ist nichts anderes als Jesus Christus in Person. Das beide ist deckungsgleich. Johannes 1, am Anfang war das Wort und Gott war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, dieses war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe ist nichts geworden, was geworden ist. Wenn wir sehen, was das Evangelium ist, dann sehen wir, wie wir gerettet werden können. Und ich spreche jetzt ganz bewusst Wiedergeburt an, weil ich habe öfters auch Gespräche mit älteren Geschwistern, viele, die auch kurz vorm Tod sind und die ihr Leben nochmal reflektieren und die sagen, du Martin, ich weiß nicht, das mit der Heilsgewissheit, ich bin mir da so unsicher. Und ich gebe zu, das kommt bei Menschen vor, auch bei dir, dass du sagst, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich so richtig errettet bin oder so. Und das ist ja ein Angriff. Ja? Ich sage euch, Zweifel in unserem Leben ist die vornehmste Art der Sünde. Und wenn was kommt, wenn der Teufel kommt immer erst mit Zweifel. Generell. Ja? Bei der Eva sagt er, sollte Gott denn das eigentlich gesagt haben? Ja? Soll Gott das wirklich gesagt haben? Zu Jesus ist er mit Zweifel gekommen. Matthäus 4, ja, wo er gesagt hat zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, also er stellt es in Frage, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch das so. Und er kommt auch zu dir und sagt, ja, du bist du wirklich sicher, dass du gerettet bist? Und wie können wir denn sicher sein, wie können wir denn argumentieren, wie können wir denn feststellen, ich bin ein Kind Gottes? Deshalb müssen wir das Wort kennen, wenn ihr Johannes 1, Vers 12 kennt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein oder Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und deshalb plädiere ich so stark dafür, wir müssen das Wort Gottes kennen. Versteht ihr? Und da reicht nicht alle zwei Tage mal morgens ein Losungsvers. Ich habe nichts gegen die Losung, aber das ist viel zu wenig. Ja? Setz dich mal heute Mittag hin. Ich weiß nicht, ob du Mittagsschlaf machst. Ja, manche machen das. Bietet sich ja auch an bei dem Wetter. Ja, ist okay. Ja. Aber in deiner sogenannten stillen Zeit, lies mal den Galaterbrief durch. Ja? Ich meine, ich weiß nicht, wie du das sonst bei Briefen machst. Also wenn ich einen Brief kriege, dann lese ich ihn durch. Ja? Und lese den ersten Abschnitt. Ja? Ich meine, die Briefe sind geschrieben im Zusammenhang. Ja? Und ich weiß, wir haben gestern Abend ein Pfadrenscher-Stammtreff gehabt, da haben wir über die Bibel gesprochen und wie wir das handhaben. Und die sagen, ja, ich lese dann so einen kleinen Abschnitt und so. Sage ich, das kann man schon machen. Ja? Aber die Bibel sagt, lasst das Wort Gottes reichlich wohnen unter euch. Petrus schreibt, seid begierig nach dem Wort Gottes, wie ein kleines Kind nach der Milch. Ja? Das braucht es. Und das sind Grundlagen dafür, dass wir in unserem Glauben sagen, ich bin erlöst durch das Blut von Jesus Christus, ich lebe im Wort Gottes, ich werde gestärkt und ich werde immer stärker in diesem Wachstum, was der Herr in meinem Leben tut. Das heißt, wir brauchen ein richtiges Verständnis auch über Buße. Wir haben jetzt in der Bibel haben wir zwei verschiedene Arten von Buße. Die Buße im Alten Testament war etwas anderes als die Buße im Neuen Testament. Im Alten Testament, ich möchte jetzt nicht auf Hebräisch und auf Griechisch eingehen, aber im Alten Testament, da war das so, Buße hat geheißen, für uns als Ranger, du bist einen Kurs gelaufen von 180 Grad, ja, direkt Süd, und jetzt laufst du auf 0 oder auf 360 Grad, genau das Gegenteil. Also dreh um, ich laufe nicht nach Stuttgart, ich laufe nach Ulm. Das ist Buße, Ja, Gegenrichtung. Im Neuen Testament, Römer 12, Vers 2, da heißt es, wir sollen uns nicht diesem Weltlauf anpassen, sondern unseren Sinn erneuern, unsere Denkweise, unsere Einstellung, das, was wir sagen, was wir denken, und das aufs Evangelium einstellen, damit wir erkennen können, den guten, den wohlgefälligen, den vollkommenen Willen Gottes. Ja? Wenn du sagst, ja, wie geht es mit meinem Leben weiter, in Beruf, im Studium, mit Partnerschaft, die ganzen Dinge, dann fang doch mal an, den guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes zu erkennen. Ich sage dir, wenn du den vollkommenen Willen Gottes erkennst, dann bist du ziemlich gut dran. Ja? Aber dafür müssen wir unsere Denkweise ändern, sonst kommen wir nicht in die Liga. Und deshalb, ich möchte vor allem mal zu den Rangern sprechen, die hier sind. Leute, überlegt euch, wenn wir mit Kindern über Jesus reden, wir müssen biblisch über Jesus reden. Ich habe in meinem Kopf ca. 800 gute Geschichten. Aber viele haben mit dem Evangelium nichts zu tun. Versteht ihr? Wenn die Geschichte nicht taugt, das Evangelium und Jesus groß zu machen, dann kippt sie weg. Dann ist es nur Unterhaltung. Was wir brauchen in der Gemeinde ist keine Unterhaltung. Ja? Wir brauchen das Echte. Wir müssen Jesus Christus als den Herrn erheben in allen Bereichen. Und da kommt ein Gelehrter, ein Theologieprofessor, kommt zu Jesus bei Nacht, der Nikodemus. Ja. Das war wirklich eine Nummer theologisch. Er kommt bei Nacht zu Jesus, er hat ja Sorge gehabt, dass ihn jemand sieht. Und dann sagt der Meister, wir wissen, dass du von Gott bist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Ist interessant, ja, weil wir tun oft über Zeichen und Wunder sprechen. Zeichen sind generell für Israel. Ja, Wunder tut Gott heute noch, aber Zeichen sind für Israel. Durch die ganze Bibel hindurch, durch das ganze Neue Testament. Und er sagt, die Zeichen, die du tust, ja, Jesus sagt ja auch, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt er nicht, weil die Zeichen, die Jesus getan hat, waren ein Beweis seiner Messianität. Ja, er hat bewiesen, dass er Messias ist. Und die Sünde im Heiligen Geist war, dass sie gesagt haben, nee, du bist vom Teufel. Ja, das war Sünde gegen den Heiligen Geist. Und der Nikodemus ist gekommen und dann sagt Jesus zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn du nicht von neuem geboren wirst, so kannst du nicht das Reich Gottes sehen, wenn jemand nicht von neuem geboren wird. Das heißt, Jesus hat sich gar nicht auf eine theologische Diskussion eingelassen, der ist sofort auf die 12 gegangen. Ja? Er hat gesagt, das ist der springende Punkt. Und wir müssen auch uns wieder angewöhnen, das Evangelium im Original zu verkündigen. Ja? Das heißt, wir müssen uns überlegen, was hat denn Petrus gepredigt, was hat Paulus gepredigt. Und Paulus war ja relativ schlau, Petrus war da noch einspurig. Der Einspurigste, den es gibt, ist der Jakobus. Wir machen gerade ein Riesenstudium über Jakobus. Und der ist so knallhart, er sagt in drei Worten, sagt er, ganze Wahrheiten. Unfassbar. Paulus ist mehr der, der es erklärt. Steht in Athen und sagt, hey Freunde, ich habe da einen Altar entdeckt bei euch. Und da steht drauf, dem unbekannten Gott, ja. Und ich habe ja gesehen, ihr ehrt die Götter und so, und schon mal nicht schlecht, ja, aber jetzt möchte ich euch mal erklären, wie das funktioniert. Ja? Und dann erklärt das Evangelium und es geht so lang gut, bis er sagt, Jesus ist aus dem Toten auferstanden, dann haben sie ihn ausgelacht. Aber er hat das Evangelium komplett untergebracht bei diesen Griechen. Die Juden suchen Zeichen, die Griechen suchen Weisheit und Erkenntnis, heute noch. Ja? Daraus ist dann die Gnostik gekommen. Ja? Die ganzen Dinge sind da gekommen. Wisst ihr, und wenn wir zum Evangelium zurückkommen, zum puren Evangelium, dann sind wir stabilisiert. Und das pure Evangelium ist immer einfach und klar. Jetzt ist es aber so, dass heute weltweit in den Gemeinden die Leute wollen etwas erleben. Das Wort reicht nicht mehr aus, man will etwas erleben. Im ersten Jahrhundert war das auch so, im zweiten noch viel mehr und im dritten ging es richtig ab. Da ist dann die katholische Kirche im Frühkatholizismus entstanden. Ja, und da hat man gesagt, hey, wenn du dich jetzt taufen lässt. Ja, also das ist ein bisschen einfach, so nur zu taufen. Ja. Da muss mehr noch sein. Du musst eine Woche fasten vor der Taufe. Haben die Leute gemacht, eine Woche gefastet. Dann hat man gesagt, das reicht nicht mehr aus. Das Taufwasser, das ist nicht nur ein normales Taufwasser, das muss kalt und fließend sein. Ja, kam das dazu. Kurze Zeit drauf hat man gesagt, du, das mit dem Fasten, das ist okay, aber jetzt musst du auch noch ganz eingerieben werden mit Öl vor der Taufe. Ja? Haben sie gemacht. Und dann hat man gesagt, ja, das reicht nicht, wir stecken dich auch noch in ein ganz weißes Kleid, hat man ja heute noch. Ja. Aber wir müssen Dinge mal überlegen, woher kommen denn Dinge? Wisst ihr warum? Der Mensch will was erleben. Ja. Und es reicht nicht mehr aus, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir müssen immer noch ein bisschen Event dazu packen. Ich habe mir überlegt, ich habe viele, viele Hochzeiten gemacht, über 140 Ranger-Hochzeiten im Stamm. Und ich habe mir immer überlegt, nach dieser Zeit, auch als wir weg sind von der alten Gemeinde, habe ich mir überlegt, warum habe ich bestimmte Dinge getan? Und ich habe in dieser Prüfung bin ich auf viele Dinge gekommen, wo einfach, ich sage mal, sakral mystisch sind, aber total für die Katz. Oder sogar in die Gegenrichtung, ja, wo Gott verunehren. Ich habe immer bei der Hochzeit die Ringe gesegnet. Ja? Da habe ich mir überlegt, wo steht in der Bibel, dass wir Ringe segnen sollen. Habe ich festgestellt, das kommt aus dem Katholizismus. Ich habe das mal wohl gesehen, habe gedacht, ah, das sieht gut aus. Ja. Tu mal Ringe segnen. Ja. Manche lassen ihre Katzen segnen und das Haus und der Schlepper. Ja. Es fühlt sich so gut an, versteht ihr? Ja, wir haben was getan. Ja. Kann ja nicht schief gehen. Ja. Und wir haben über unser Türschild noch das geschrieben und im Hausgang hängt dieses Ding, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wir haben doch was getan. Ja. Das Evangelium spielt sich auf einer anderen Ebene ab. Das Evangelium ist nie mystisch-sakral. Ja? Wir haben heute in einer der größten Kirchen weltweit, ja, die auch ihren Sitz in Rom hat, haben ja über 600 Veränderungen, die komplett unbiblisch sind. Komplett. Ja, das ist Götzendienst. Und wisst ihr was? Das Evangelium ist auch, dass man nicht nur sagt, was richtig ist, sondern das Evangelium ist auch, dass man einfach mal das Maul aufmacht und sagt, was falsch ist. Versteht ihr? Ja? Und Apostelgeschichte 8, Vers 36, 37. Ja? Kannst du mal den Vers 37 einblenden? Okay, da sind wir bei dem berühmten Vers 37. Ist interessant, da steht ja in Klammer. Ja? Ist die Geschichte, wo Philippus auf der Straße nach Gaza diesen Mann aus Äthiopien trifft. Ja, wir kennen das von der Kinderstunde, der Kämmerer aus Äthiopien. Hoher Beamter von der Kandake, der Königin damals. Der ist nach Jerusalem, es war ein Proselyt, der war also, hat Gott gedient, obwohl er ein Ausländer war, das gab es ja. Und der hat dort eine Jesaja-Rolle gekauft. Ja, das hat viel, viel Geld gekostet. Und dann hat er gelesen, hat über den leidenden Gottesknecht gelesen und Philippus ist bei diesem Wagen, bei diesem Kämmerer, und sagt er, du kapierst du eigentlich, was du da liest? Dann sagt er, nee. Wenn mir es nicht jemand erklärt, verstehe ich es nicht. Philippus steigt auf den Wagen und erklärt ihm das Evangelium, wer der leidende Gottesknecht ist. Dann kommen sie auf ihrem Weg, kommen sie an Wasser vorbei und dann sagt der Kämmerer, hey, hier ist doch Wasser, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Versteht ihr, ich kenne jetzt eure Gemeinde gar nicht und ich riskiere, dass ich jemanden auf den Schlips tapp, ja? Aber lasst uns unsere Taufpraxis überlegen, ja? Gläubig geworden, getauft und nicht ein halbes Jahr Glaubensgrundkurs, 3 Monate Lebensbereinigung und dann noch den Termin im nächsten Jahr, versteht er? Nein, gläubig geworden, getauft, Punkt. Ja? Wichtig, weil die Taufe ist nicht heilsnotwendig. Nochmal, Jesus sagt ja, wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer nicht glaubt, geht verloren. Also die Taufe ist nicht, Leute, die nicht getauft sind, aber wiedergeboren sind, kommen in den Himmel. Das muss man klar feststellen. Aber die Taufe ist ein, die evangelische Kirche würde sagen, ein göttlich Wortzeichen, dass ich sage, jawohl, hier stehe ich. Und jetzt haben wir hier, das sind alles Übersetzungen, wo dann das in Klammer steht. In den guten Übersetzungen steht es noch in Klammer. In manchen, in den modernen Übersetzungen, was die Jugendlichen heute lesen, steht es gar nicht mehr drin, dieser Vers. Dieser Vers 37, die Übersetzungen aus dem Textus Receptus aus Antiochia sagen, Original aus Antiochia, der Vers ist im Original drin, Philippus aber sprach zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann mag es geschehen. Und der Kämmerer hat gesagt, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Hat er sich taufen lassen. Nestle Aland, Professor Aland, ja, im letzten Jahrhundert, die haben die Bibel revidiert und 80-90% der Übersetzungen haben diesen Vers gar nicht mehr drin. Es gibt über 300 Stellen, wo das rausgelassen wurde. Ja? Weil der Vers, der drin steht, ist natürlich das Todesurteil für die Kindestaufe. Klartext, okay? Genauso mit dem Blut Jesu. An ganz vielen Stellen ist das Blut Jesu nicht mehr erwähnt. Oder Johannes 6, wo Jesus sagt, in den modernen Übersetzungen, wer glaubt, wird errettet werden. Im Original steht, wer an mich glaubt, wird errettet werden. Hast du einen Unterschied gemerkt? Ist wesentlich, wer an mich glaubt. Und deshalb ist wichtig, was ist das Evangelium? Nikodemus sagt ja dann, ja, wie kann denn ein Mensch von neuem geboren werden? Wenn er alt ist, kann er wieder in den Bauch von seiner Mutter gehen? War ja eine berechtigte Frage. Und Jesus sagte dann, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Das heißt, die Wiedergeburt bedeutet, dass wir durch den Heiligen Geist wiedergeboren werden. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Das kann niemand machen. Wiedergeburt ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und Paulus sagt ja, in einem Leib, in einem Geist getauft. Ja? Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und Jesus hat ja hier schon vorgeschattet, dass er erhöht werden würde, dass er sterben würde. Und dass Gott ihn in seiner Liebe in die ganze Welt gesandt hat. Ihr kennt den Vers aus Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und in Vers 17 sagt er dann, dass er gekommen ist, um die Welt zu retten. Und jetzt bei unserer Grundsatzfrage, was ist das Evangelium, müssen wir uns überlegen, was ist denn unser Auftrag? Ja? Weil Gemeinschaft ist gut. Aber in Jerusalem damals war die Gemeinschaft so, dass sie damals in dieser Zeit, nur für diese Zeit, einfach Sachen zusammen hatten und so. Das ist keine Lehre, die für jeden und für alle gilt. Jesus möchte, dass wir heute einen normalen Job als Angestellter, als Hausfrau, als Selbstständiger, dass wir unser Leben leben und damit ein Zeugnis sind. Und Jesus möchte, dass diese Gemeinde eine Zeugniskraft hat, die sich im persönlichen Glauben ausdrückt. Als Gemeinde haben wir eine Zeugniskraft, aber die größte Zeugniskraft ist so, wie dein Laden zu Hause läuft, deine Familie, wie du bist, ob du deine Zunge im Zaum halten kannst, ob dein Charakter gereinigt bist oder ob du sonntags hier anders bist als morgen draußen in deinem Job. Und das größte Zeugnis, was wir haben können, ist, dass wir gleich sind, wenn wir vorm Herrn stehen in der Gemeinde, dass wir gleich sind, wenn wir mit unserer Frau zusammen sind, dass wir gleich sind, wenn wir in Bedrängnis kommen. Wenn der Glaube dann stabil ist, dann ist es ein Zeugnis. Und Paulus sagt ja im Römerbrief, dass die Welt hauptsächlich das Christentum verlästert, weil die sagen ja, die sind ja auch nicht besser als mir. Ja? Die haben ja den gleichen Netflix-Account wie wir. Und was die anschauen, ja, also das kennen wir auch. Versteht ihr? Und da geht es ja los. Inwiefern sind wir verbandelt mit der Welt oder inwiefern leben wir in den Grundzügen des Evangeliums? Paulus sagte am Ende von seinem Leben, ich habe euch nicht vorenthalten, was nützlich ist, dass ich euch nicht verkündigt und gelehrt hätte. Was hat Paulus gelehrt? Er hat das Evangelium gelehrt, so wie es richtig ist und in den Briefen dann auch steht. Ich habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, unsere Botschaft bei unseren Nachbarn, bei unseren Arbeitskollegen, die Botschaft ist das, was hier steht. Der Kollege sagt, ja du, ich weiß, dass du Christ bist. Was ist denn dann, was ist das so, was das ausmacht? Jetzt kannst du sagen, ja, ich gehe in eine Gemeinde, ja, und wir haben eine Bibel daheim, ja, und ich bete und so. Das ist völlig uninteressant. Was mich unterscheidet als wiedergeborenen Gläubigen, ist nicht das, was ich da so tue, sondern ich bin errettet. Ich habe einen Erlöser. Meine Sünden sind vergeben. Ja? Ich meine, viele von uns, die haben die Hälfte vom Leben rum, statistisch, oder? Also nicht alle, ihr vielleicht nicht, aber das weiß man nie so genau. Ja? Man weiß nie, wann der Tag ist. Okay? Und also ich habe die Hälfte von meinem Leben rum. Und die Ewigkeit, die vor uns liegt, die ist ja unfassbar. Also dann lass uns doch mal gucken, dass wir diese Jahre oder Jahrzehnte, wenn es gut geht, was ich wirklich nicht so glaube, dass wir das in der Furcht Gottes leben und dass wir Frucht bringen und dass wir ein Leben in Heiligung führen. Ja? Dass wir uns Jesus anvertrauen, dass wir ein geheiligtes Leben haben. Das ist ja das, was es ausmacht. Und gerade in dieser Zeit, wo eine Welt um uns herum zerbricht, wo eine Welt komplett durchdreht, wer ist denn der, der stabil ist? Und ich mache mir da Gedanken. Versteht ihr? Weil 2. Thessalonicher 2 sagt, am Ende der Zeiten, wenn die schlimmen Zeiten kommen, bevor der Antichrist offenbar wird, die meisten werden abfallen. Die meisten. Okay, jetzt sagst du, ja, ich möchte nicht zu den meisten gehören. Abfallen kann nur der, der dabei ist. Ja? Abfallen kann nicht die böse Welt draußen. Ja? Die sind ja gar nicht errettet, die können gar nicht abfallen, weil die sind nicht im Club. Aber der, der dabei bist, was macht denn der Unterschied aus? Der Unterschied ist, dass Leute gegründet sind oder nur dabei sind. Und das hängt ganz eng mit der Wiedergeburt zusammen, wo Jesus sagt, wir brauchen einen festen Grund. Und ihr kennt ja dieses Beispiel aus, mit den zwei Häusern, ja? Das Haus auf Sand und das andere. Und die Geschichte, die finden wir zweimal. Wir sehen sie in Matthäus und wir sehen sie in Lukas. Und in Lukas hat die Geschichte noch zwei Worte, die anders sind. Als der Mann, der das Haus festgebaut hat, da steht in Lukas noch, und dieser Mann, er hat tief gegraben. Das macht den Unterschied. Tief gegraben. Ja, ich habe die Baupläne von den zwei Towers, die 2001 in Amerika gefallen sind, warum auch immer. Die Baupläne habe ich, weil ich habe eine Ausbildung als Sprengmeister und es hat mich interessiert. Ja? Also alles, was mit Tiefbau zu tun hat und also ab 60.000 Kubikmeter Stein und so aufwärts haben wir die Bohrungen gemacht und die Sprengungen. Und was sie damals gemacht haben bei den Towers, die haben auf den Kontinentalsockel von der Hudson, vom Hudson River dort, haben die das Ding gegründet, 80 Meter tief. Ja, wenn du jetzt mal so einen Strommasten siehst, so einen großen, der ist in der Regel so 80, maximal 100 Meter, ja, so 80 Meter tief haben die das Ding auf den Fels gegründet. Das war, und das meiste, das ganze Geld, die haben da Millionen vergraben, das siehst du nicht. Aber du siehst bei einem Haus oder siehst bei einem Bauwerk, wenn es eng wird, dann siehst du es. Ja? Also wenn es unter Belastung kommt, wenn Sturm ist oder wenn Flut ist oder irgendwas richtig Starkes ist, dann siehst du. Und das ist bei unserem Leben genauso. Du siehst bei Menschen, wenn es eng wird, was denn dahinter ist. Ja? Ich weiß nicht, ob ich euch mal die Geschichte erzählt habe, ja, von der Weihnachtsfeier. Ja? Wir hatten eine Weihnachtsfeier bei den Rangers und eine ganze Turnhalle war da in Waiblingen voll mit Eltern. Und wir haben dann gesagt, okay, jeder von uns, damals gab es noch Tageslichtprojektoren, also für euch Jungen, das ist so eine Kiste, wo man eine Folie drauflegt. Ja, und die Gemeinden haben sowas früher auch gehabt. Ja, als die Beamer noch 30.000 Mark gekostet haben, da hat man so Tageslichtprojektoren gehabt. Ja, das war so die Übergangsphase zwischen Gesangbuch und jetzt. Ja. Und ein Gottesdienst darf ja lustig sein, oder? Okay, also wir waren als Leiter da vorne und dann haben wir den Rangerstand aufgeschnitten auf der Folie und dann ist immer ein Leiter nach vorne gegangen und dann der Erste ist nach vorne gegangen und hat erklärt, was die Zacke wachsam ist. Ja? Hat es den Eltern erklärt, den Ranger. Ganz schön mit Beispielen und so. Und dann war einer und der hat später Karriere gemacht als evangelischer Pfarrer, kann man auch. Und der hat erklärt, was höflich ist. Höflich, ja. Und in dem Moment erklärt er das da und alle Leute hören aufmerksam zu, rennt hinten ein Kind durch die Halle, da wo das Kabel liegt und reißt den Stecker und reißt das Kabel raus. Kann ja passieren, ja, ist ja kein Problem. Und kurze Pause, die stecken das wieder ein, es läuft wieder, der erklärt weiter, was höflich ist. Und wir als Rentscher, wir sind höflich, es drückt sich vor allem in unserer Sprachweise aus. Ja. Also wir gucken, dass wir da echt in Ordnung sind und bringen das auch den Kindern bei. Das Kind dreht in die Kurve, rennt das zweite Mal durch den Stecker. Ja, ist ja nicht schlimm. Dann stecken sie es wieder ein, der Tageslichtprojektor, und das haben die so an sich im richtigen Moment, macht baff. Und so eine blaue Rauchwolke steigt auf. Das heißt, die Birne hat es verrissen. Ja? Und original, der Typ ist zusammengebrochen, der hat da angefangen zu schreien, was ist das für eine verdammte Scheiße hier? Ja? Und die ganze Halle von den Eltern hat getobt, weil auf einmal haben sie gemerkt, hey, was ist höflich und was ist echt? Ja? Und ich sage euch, wenn es eng wird, dann kommt das Echte raus. Ja? Wenn du dir daheim immer angewöhnt hast, mit den Händen in Spätzle zu lange, ja? Du kannst sagen, ja, das mache ich nur hier so. Oder der Eisteller auszuschlecken. Kannst du ja machen, schaut niemand zu. Aber ich sage dir, du wirst dich erwischen bei irgendeiner Hochzeit. Am runden Tisch. Ja, und du weißt nicht, wie. Aber das Eis war einfach zu gut oder ja. Es passiert. Ja, warum? Weil du bist konditioniert. Und wenn wir uns aufs Evangelium konditionieren, dann haben wir ein Fundament. Dann wird es echt, dann wird es gegründet. Und unser Fundament in unserer Botschaft ist, Jesus Christus starb für unsere Sünden. Wie machen wir das denn jetzt tagsüber? Wisst ihr, manche Christen, die glauben, ja, ich muss mein Leben bereinigen, wenn es zum Abendmahl geht. Oder ich muss gucken. Aber wisst ihr, ich sage euch, ich nehme das Blut Jesu jeden Tag mehrfach. Mehrfach. Und das sagt Paulus, wir sollen das tun. Wir sind nämlich, Kolosser 1, wir sind herausgerissen aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Deshalb brauchen wir um viele Sachen auch nicht so viel Theater machen. Freunde, in der Jugend, der Teufel, der betrügt euch ja immer, der sagt, ja, du hängst da drin. Nee, wenn ihr mal feststellt, wir sind versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, ich bin nicht mehr im Reich der Finsternis, auf einmal merkst du, aha, mein Geist hat einen anderen Ort, mein Geist hat eine andere Heimat. Mein Geist ist nicht hier. Ja? Der hat ein ewiges Leben. Mein Körper ist hier. Und Paulus hat da auch ein Problem gehabt, gesagt, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Ja, ich will eigentlich gern beim Herrn sein, aber ich muss noch hier sein. Und von dem her, wenn wir diese Sachen feststellen, dann reinigen wir uns durch das Blut Jesu. Und wir sind dann rein. Und wir lassen uns nicht mehr betrügen und belügen vom Teufel. Das ist enorm wichtig. Und auf einmal merken wir kriegen die Sache auf die Reihe. Wir schwanken nicht ständig hin und her in der Sünde. Wir schwanken nicht ständig hin und her zwischen kalt und lau oder zwischen lau und heiß, sondern wir kriegen ein Profil und das nennt sich Wachstum des Glaubens. Johannes schreibt im ersten Brief darüber, er sagt, ich habe euch junge Männer geschrieben oder junge Leute geschrieben, weil ihr stark seid, das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Und das ist ein Ziel für uns. Das ist ein Glaubensziel, was wir anpeilen. Wir sind vorher an dem Punkt gewesen, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Wenn ihr in den 1. Johannesbrief reingeht, 1. Johannes 1, Vers 9, da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das ist ein Kreislauf. Das heißt, ich reinige mich mit dem Blut Jesu, für das ist es da. Und dann gelingt es mir, auch ohne Sünde durch den Tag zu gehen. Und wenn ich merke, ich habe jetzt irgendwas Blödes gesagt, weil meine Zunge ist ja immer das Problem, sagt Jakobus, und ich habe was Dummes gemacht oder ich habe einen Gedanke gehabt, der wirklich mit Sünde behaftet ist, dann reinige ich mich sofort. Schiebt es nicht auf, sondern Jesus möchte, dass ihr als Lichter in der Welt das auch tun könnt. Und wenn ihr das tut, dann merkt ihr, da geschieht etwas, was nicht immer hin und her schwankt. Es gibt Stabilität in euer Leben. Jesus sagt ja in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir müssen gucken, dass wir in unserem Glaubensleben nicht humanistisch argumentieren, weil es gibt draußen viele Schwätzer, die sagen, ja, hat doch jeder ein bisschen recht. Versteht ihr? Ich verstehe es nicht. Ich meine, es gibt Religionsgemeinschaften, die kennt ihr alle, die sagen, ja, wir müssen ein interkulturelles Gebet haben. Und dann steht auf dem Altar steht ein buddhistischer Gong. Ja, da stehen ganz verschiedene Sachen, das geht nicht. Wenn Jesus, unser Herr, der für uns gestorben ist, sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, es gibt nur einen Weg. Es führen uns viele Wege nach Rom, definitiv, aber nur ein Weg zu Gott. Und Jesus Christus, wisst ihr, der sagt ja nicht, ich bin's. Er sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, Jesus Christus sagt nicht mal, ich bin das Ziel. Der Vater ist das Ziel. Ja? Aber nur durch Jesus Christus. Und mit dem möchte ich euch in die Woche auch entlassen, dass wir Prioritäten setzen in unserem Glauben. Ich fordere euch heraus, grabt in der Bibel tief. Lest die Bibel. Betet darüber. Seid nüchtern. Dann könnt ihr dem Teufel widerstehen und siegreich sein in allen Dingen. Das wünsche ich euch von Herzen. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass du uns geheiligt und gereinigt hast durch dein Wort. Und wir beten, dass dein Wort es vollbringt, wozu du es gesandt hast. Ich danke dir, dass du uns auch reinigst von allem Blödsinn, wo wir falsch gewickelt sind, wo wir einfach auch mystisch oder seelisch gebunden sind an irgendwelches Zeug, was dir nicht gefällt. Und ich danke dir, dass du uns reinigst durch dein Blut und unsere Beine auf festen Boden stellst. Dir sei alle Ehre. Amen.